Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Fehnhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen. Hallöchen, ihr Lieben.
Da sind wir wieder.
Hallo. Und Katharina ist eingefroren.
Ja, das glaube ich auch.
Pass, wer ist eingefroren, ich?
Ja. Jetzt bist du wieder da.
Schön. Herzlich willkommen, Johnny.
Vielen Dank. Hallo. Hallo in die Runde.
Katharina, bist du noch da?
Ich bin da. Ich bin da. Ich höre euch auch. Aber ich scheine ein bisschen frozen zu sein hier.
Ja.
Vielleicht nennen wir dich dann heute Ella. Ah, okay.
Die Eiskönigin.
Ah. Elsa.
Ja,
genau. Elsa.
Im Moment, Elsa. Wo man zu diesem Elsa. Lied anstimmt.
Let it go, let it go.
Genau.
Meinst du das?
Let it go, oh let it go. Das mit dem Internet, das ist in Schweden nicht so gut anscheinend. Ich sehe nur ein sehr starres Bild von dir, Katharina.
Ja. So, witzigerweise hat es eben noch alles super geklappt.
Ja, kaum geht man live, ist vorbei mit der guten Stimmung.
Sieht so aus.
Naja, Johnny, ich glaube, wir...
Können wir mich hören?
Wir hören dich ab und zu und sehen dich ab und zu, Katharina.
Ich glaube, wir fangen einfach
aber
an.
Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal weiter und du kommst dazu, wenn du eine gute Verbindung hast. Johnny, was ist in den letzten zwei Wochen passiert? Gibt es was Neues von dir?
Ich hatte einen wunderschönen Urlaub weiterhin am Gardasee und habe noch die Sonne genossen und habe es anscheinend rechtzeitig vorm Ausbruch des Novo-Virus geschafft, wieder nach Hause zu kommen, weil im Moment liegen am Gardasee wohl einige Ortschaften komplett flach, weil die irgendein Problem haben mit der Verdauung. Und wir sind froh, dass wir davor wieder hier angekommen sind. Dann hatten wir eine wirklich sehr arbeitsintensive Woche letzte Woche, weil letzte Woche vom Quartal, letzte Woche vom Halbjahr und natürlich dann gleichzeitig Planung fürs nächste Quartal. Das ist dann immer sehr intensiv, sehr sportlich und alle müssen ranklotzen, was das Zeug hält. Insofern war eine knackige Woche und ich habe den Urlaub schon wieder längst verdrängt und bin auch schon wieder voll im
Du bist schon im voll wieder urlaubsreif.
Ja, genau. Nein, so nicht, aber wir sind jetzt wieder, immer wieder an Deck und es geht voran. Genau.
Okay, sehr gut. Eine Frage, bist du ein Urlaubstyp? Also es gibt so zwei Kategorien von Menschen, habe ich mal festgestellt. Es gibt die Leute, die planen am Ende des Urlaubs gleich den nächsten. Und es gibt Leute, die eigentlich irritiert sind von einem Urlaub, der so zwischen den Alltag passt.
Das ist bei mir eher Letzteres. Also ich muss mich meist schon auch ein bisschen zwingen oder werde gezwungen, Urlaub zu nehmen. Und wenn ich den dann aber habe, den Urlaub, dann freue ich mich da sehr drüber und bin dann auch in der Lage, eigentlich auch ein bisschen Digital Detox zu machen. Das heißt, auch nach unserem Recording letztes Mal war dann tatsächlich der Laptop auch zu bis die Woche drauf. Also da ging dann nichts mehr und das Diensthandy war dann auch aus. Und gut, dann ich trenne das dann sehr gut und dann freue ich mich auch, dass ich mal andere Sachen in den Fokus rücken kann, außer Arbeit und was sonst noch nebenher so passiert.
Und ausgerechnet jetzt kommen wir um die Ecke und bringen deinen Fokus wieder zurück auf die Arbeit.
Nee, ich bin ja auch schon seit einer Woche wieder da. Insofern das jetzt bin ja schon wieder voll drin. Alles ist gut.
Ja, sehr gut.
Oh, guck mal, kristallklares Bild mit Bewegung. Sehr schön. Hallo.
Hallo zurück, Katharina. Sehr schön, dass du wieder da
bist. Hallöchen. Hallöchen. Ja.
Sorry. Sehr gut.
Die ganze Zeit hat es gut geklappt. Wenn sein muss, dann nicht.
Jetzt ist dein Ton wieder ein bisschen leise, Katharina. Also vielleicht kannst du ein bisschen näher ans Mikro rangehen.
Näher geht nicht.
Ah. Okay, dann müssen wir damit leben. Dann, Johnny, ein kurzer Input nochmal zum Thema Qualify. Für die, die jetzt gerade frisch einsteigen in die Sendung. Was geht's bei Qualify?
Bei Qualify willst du sagen, worum es da geht? Oder
ich wollte einfach nur noch mal den Bogen spannen, dass wir ja über die Customer Journey hier sprechen, also über diese unterschiedlichen Schritte, die jemand durchläuft. Und während der Übergabe zwischen Marketing und Sales, wo es um den Lead geht, da geht es ja um die Phase Identify und jetzt geht es um die Phase Qualify. Und was wäre so dein 2-3-Satz-Summary zu der Phase?
Also kurze Summary, bei Qualifizierung geht es vor allem darum, die richtigen Kunden zu finden aus dem großen Haufen von Interessenten und Leuten, die einfach auf mich von alleine zukommen, ob ich es will oder nicht, oder auch die willentlich auf mich zukommen, also wo ich das steuern kann mit Marketing, da die rauszufinden, die auch spannend sind für eine Conversion, also für einen Abschluss in irgendeiner Art und Weise, für irgendeinen Verkauf. Also darum geht es ja am Ende des Tages. Wir wollen ja was verkaufen. Und wenn wir was verkaufen wollen, dann ist es umso besser, je besser und je schneller wir qualifizieren können, ob derjenige, der da vor uns steht und das kaufen möchte, auch der Richtige ist für uns. So, darum geht's bei Qualify.
Wunderbar, wunderschön zusammengefasst. Das ist eine perfekte Überleitung in die Fragen, die wir eingesammelt haben. Ich würde mal gleich, sei denn, Katharina, deine Verbindung ist wieder gut, dann kannst du auch gerne einspringen, wie du möchtest.
Ich glaube, jetzt passt die Frage von dem Rona halt ganz gut, würde ich sagen. Pascal, warst du jetzt skeptisch gerade?
Ja, nur weil du sehr weit wieder entfernt klingst, deswegen war ich ein bisschen skeptisch. Aber
mach ruhig. Dann mach du.
Dann übernehme ich mal die Frage von Ronald. Mich verwirrt Identify und Qualify. Kannst du noch mal den Unterschied erklären?
Ah. Identify haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wenn ich mich recht erinnere. Und es war der erste Termin dieser Serie. Attract und Identify ist irgendwo dazwischen und dann kommt ein Qualify. Also für mich ist identifizieren, ja, also Identify ist etwas, was mehr im Marketing liegt als im Sales. Ich bin ja ein Sales-Kerl, ne? Und Identifikation von, wer könnte unser möglicher Kunde sein, ist für mich noch vorgelagert von einer Qualifikation, also von einem Qualify. Das ist für mich der grobe Unterschied. Sollen wir ein bisschen in Details gehen?
Ja.
Katharina?
Ja, also die Identify hatte die Abrescher auch gemacht, falls ihr euch erinnert. Und die hatte Identify im Grunde genommen auch so definiert, dass sie sagte, wenn Leads reinkommen, muss man natürlich auch gucken, was sind Hupen, ne, die man irgendwie nicht gebrauchen kann, was sind überhaupt echte Leute und welche sind überhaupt priorisierbar und für uns überhaupt nutzbar. Also so eine Vorsortierung von was stimmt hier überhaupt, was ist relevant, was kann vielleicht auch später, was muss priorisiert werden.
Genau. Und das kann vice versa sich natürlich auch beeinflussen. Ne? Also eine Qualifikation kann eine Identifikation ja auch beeinflussen. Das ist aber genau das, worauf ich hinaus will. Also Identify eher im Sinne von noch 1-2 Siebe über einem Qualify sozusagen. Aber ein Qualify, also wenn es dann wirklich darum geht, ins Detail reinzugehen und ich spreche mit jemandem und ich habe Kontakt mit dem und ich qualifiziere den, ja, nein, bist du hier richtig, kommst du quasi am Türsteher hier vorbei in Richtung Sales Team. Das ist etwas, was vor allem persönlicher Einsatz ist. Also Qualification über ein SDR-Team, über eine nicht digitale Front sozusagen. und Identify eher digital und vice versa eben zu beeinflussen. Ne? Also wir sehen das ja auch heute, wenn wir Dinge auf Homepages verändern, in den Schritten, wie wir abfragen und in den Schritten, wie wir identifizieren, um gewisse Kunden auszuschließen, die wir gar nicht mehr durchlassen wollen, weil sie zum Beispiel eine Hürde mitbringen und unser Produkt gar nicht verkaufbar ist. Ja, wenn wir das in der Qualifizierung merken, heißt das gleichzeitig, dass wir das Richtung Marketing zurückspielen müssen, so dass es auch in den Funneln dort und auch digital eben in der Abfrage auf der Homepage eben angepasst werden muss.
Du hast gerade von den Fragen gesprochen. Ich würde gern dann die Frage von dem Paul nochmal aufgreifen. Was wären deine drei liebsten Qualifizierungsfragen und wie würdest du die online umsetzen?
Oh, das ist aber fies. Also, das ist eine gute Frage. Das spielt ja schon wieder voll da rein. Es kommt so ein bisschen drauf an. Es ist ein bisschen die Frage, was du verkaufst am Ende des Tages natürlich auch. Ne? Also habe ich ein greifbares Gut, habe ich ein Auto oder habe ich ein digitales Gut, habe ich irgendwas, was nicht greifbar ist. Grundsätzlich ist ja immer die Frage, was frage ich am schnellsten oder als erstes und am besten, um zu sehen, möchte ich überhaupt weiterreden mit jemandem? So, ne? Also, und die Frage zum Beispiel ist, wenn wir jetzt eine SaaS-Lösung im E-Commerce denken, ne, ist erstmal die Frage, bist du ein Online-Händler? Also welche Art von Typ bist du? Ne, so das gilt auch für wahrscheinlich bei einem Autokauf. So, ne, magst du Sportwagen oder magst du Kombi? Also eine Qualifizierungsfrage könnte halt sein: Bist du richtig hier? Und die Frage: Bist du richtig hier? Ist natürlich pro Produkt komplett anders zu definieren und muss man sicherlich sich Gedanken drüber machen und eine Definition treffen. Aber wer ist unser Kunde? Wer ist unser, wir haben letztes Mal auch über ICP gesprochen, über Ideal Customer Profile. Also wer gehört da rein? Was sind die Personas dazu? Und wie kann ich das am oberflächlichsten erstmal abklopfen, ob der überhaupt hier richtig ist? Also zum Beispiel bei sowas ist, bist du ein Online-Händler oder bist du ein stationärer Händler? Wenn du ein stationärer Händler bist, also im Retail, dann bist du hier nicht richtig, haben wir nicht das richtige Produkt für dich, bist du raus. So, also das wäre so die erste Frage. Das kann man genauso gut auf einer Landingpage, auf einem Kontaktformular quasi abfragen und dementsprechend was anderes ausspielen, was derjenige da auswählt. Ne? Also das ist eine Qualifizierung oder eine Identifizierung, die man auch vorne schon machen kann. Ne? So, ist das geklärt? Könnte man zum Beispiel als nächstes fragen, wenn wir jetzt Richtung B2B denken, ich verkaufe also ein Produkt an andere Firmen im B2B-Vertrieb, würde man zum Beispiel abfragen, wie viele Mitarbeiter hat dein Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter hat dein Unternehmen, ist eine Fangfrage, weil man daraus Rückschlüsse ziehen kann auf Umsätze eines Unternehmens, je nachdem, wie viele Mitarbeiter kann sich ein Unternehmen leisten. Ja, deswegen wird der GMV, also das Gross Merchant Volume, dementsprechend hoch sein. Und vielleicht ist das dann nicht mehr wenn es groß ist, ist es mein Kunde. Wenn es zu klein ist, wenn er zu wenig Mitarbeiter hat, ist es nicht mein Kunde. Oder ich weise ihn einem anderen Sales-Team zu und mache einen anderen Prozess hinten dran, wie ich mit dieser Art von Kunden umgehe, die nur bis 10 Mitarbeiter zum Beispiel haben. Also ich will rausfinden, ist er hier richtig? Kann der sich das leisten? Und am schönsten ist, wenn ich dann noch rausfinde, wie schnell will er sich das leisten? Also Geschwindigkeit ist immer im Vertrieb eine essentielle Größe. Schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Also ist der überhaupt heiß? Also will der sich nur mal umschauen und will der nur mal Infos haben? Oder hat der einen Druck, hat der einen Need, hat der einen Pain? Will der sich mit dir unterhalten, weil der was lösen will, so, ne? Und will er das schnell lösen? Und das, also, dass er was lösen will, ist ja immer so, aber wie schnell will er das lösen? Das ist wäre auch so eine Sache, die ich immer, abklopfen würde, in irgendeiner Art und Weise. Also auch da kann man sicherlich sich Fragen ausdenken, was man in einem Formular dazu abfragt, ja, wie schnell eine Lösung sein muss, ne? Zum Beispiel, wann möchtest du, aktuelles Beispiel bei mir, wir vertreiben Software für Internationalisierung und VAT-Compliance im Ausland, da könnte man fragen, zum Beispiel, wie schnell oder ist dieses Jahr noch eine Internationalisierung geplant, ja, oder solche Geschichten. Das machen wir heute nicht, weil wir die Hürde, und das ist dann immer so eine Geschichte, wie viel Sachen willst du vorneweg fragen und wie viel Sachen möchtest du dann wirklich im Gespräch rausfinden über jemanden, weil die Software, unsere Software auch andere Komponenten hat, auch Buchhaltungskomponenten, deswegen schließen wir solche Sachen nicht aus, deswegen lassen wir solche Fragen weg, aber das kann man theoretisch machen. Also es ist für mich ist es immer eine Frage, einerseits nach Druck, also wie schnell, wie hoch ist der Pain, Budget und ist er überhaupt, passt er überhaupt in unsere und zu unserem Produkt, so als Typ der Kunde.
Also machen ja auch viele, sehe ich auch viel, ne? So was sind deine monatlichen Umsätze oder so, ne? Dass das offen abgefragt wird. Ja. Ich finde das ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob das, ich habe es noch nie ausgetestet, vielleicht hast du da Erfahrung mit. Funktioniert das tatsächlich, dass die Leute da wahrheitsgemäß antworten oder überhaupt da eine Antwort geben, oder ist das schon ein Ausschlusskriterium fürs Unternehmen? Dass die sagen, wer so direkt unhöflich fragt, der ist dann raus für mich. Ich hab das noch nie getestet, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber ich finde es immer ein bisschen befremdlich irgendwie.
Ja, wir sind im Softwarebereich, ne, geht's eher vom Pricing her mittlerweile meistens nicht mehr um User-Lizenzen, so, ne, so, das war so ein bisschen die Zeit. Mittlerweile geht's um GMVs, die irgendeine Software abwickeln soll auch, ne, also, wenn es so prozessuale Software sind wie ein ERP oder so, ne, da geht es dann um GMVs, die darüber gemacht werden. Und dann geht's häufig weg von den Benutzergeschichten hin zu einem GMV-Pricing. Ist ein GMV-Pricing angesetzt bei der Software? Also wenn es eine Komponente, auch nur eine Komponente gibt, die sich nach deinen Umsätzen richtet, ne, werden solche Sachen halt gerne abgefragt. Ich glaube, dass Kunden das selber sehen können, wenn sie sich ein Preisbeispiel ziehen auf der Homepage. Mhm. Wenn es das nicht gibt, wird eben auch nach GMV gefragt. Ich finde es ein bisschen für mich, für mein Verständnis, ein bisschen direkt, ne? Ich frage lieber ein bisschen nach Mitarbeitern oder so und dann kann ich schon ein bisschen clustern. Aber auf der anderen Seite kannst du das auch missverstehen und sagen, ja, denen geht es ja nur darum, wie viele User-Lizenzen der dann da verkaufen kann. Also so oder so, glaube ich, solche Fragen stellt man am besten in dem Gespräch. Übrigens ist die GMV-Frage bei unseren SDRs immer die letzte Frage, weil natürlich wollen wir auch das GMV wissen, aber wenn man vorher schon mal alles andere gefragt hat, wann habt ihr gegründet, welche Industrie seid ihr eigentlich, und hat so ein bisschen Gespräch aus 10 bis 12 Fragen, ne? Und die letzte Frage ist, ach so, ich muss noch kurz wissen, wie hoch ist denn eure monatlichen Umsätze ungefähr, die ihr da so macht, dann kriegst du fast immer eine Antwort. Also, und dann auch eine ehrliche Antwort. Nicht eine, ja, wir planen mal in 5 Jahren so und so viel zu machen, wie viel würde dann denn die Software kosten, ne? So Sachen werden nämlich dann auch gerne eingetragen, wenn du es nur über ein Online-Formular abfragst.
Ja.
Ja, also die Genauigkeit ist höher, wenn es über die SDRs läuft, dann in der Qualifizierung wirklich, wenn es dann darum geht, Discovery zu machen. Also ist das wirklich unser Kunde und wie qualifizieren wir den?
Also ich denke gerade, so eine Qualifizierung ist ja auch beidseitig. Der Kunde guckt ja genauso, ob das Unternehmen qualifiziert ist oder nicht. Und mit der Brille gesehen, Preise auf der Homepage, ja oder nein?
Ich sage immer ja, weil Du kannst ja auch Abreise, ne, wenn das Wörtchen ab nicht wäre. Also man kann natürlich auch Abreise machen, ne? Also ich bin ein großer Freund von Transparenz bis zu einem gewissen Punkt. Enterprisig wird es natürlich immer, und dass man Sachen nicht einfach hochskalieren kann bis, ist auch klar. Ich finde es, also ich halte es für sehr sympathisch, wenn man ein gewisses Spektrum an Kunden einfach schnell abfrühstückt. Hat ein bisschen was vom Angebot natürlich auch zu tun. Also hängt ein bisschen vom Angebot ab, wie man das machen will. Ne? Also wenn ich eine Software nur für Enterprise, also einen SAP, wirst du kein Pricing finden auf irgendeiner Homepage, ne? Bei denen. Aber dann funktioniert ja auch bei denen noch ganz viel über Agenturen und so. Also es ist ein bisschen die Frage, was wir verkaufen, wie wir das verkaufen. Wenn ich einen SMB-Produkt habe, also im Small- and Medium-Business-Bereich, dann sollte man sicherlich ein Pricing auch in irgendeiner Form auf der Homepage zeigen. Das heißt aber auch, dass Sales-Prozesse schnell sein müssen. Also je kleiner die Kunden werden, desto mehr musst du automatisiert abwickeln können ohne ein großes Vertriebsteam. Also gibt es dann auch, ne, diese ganze Diskussion um Product-led via Sales-led Growth, ne? Also wer führt eigentlich hier das Wachstum im Unternehmen? Ist das Produkt selbsterklärend? Also kann man das einfach klick, klick, klick und dann bin ich automatisch im Produkt drinne und kann dann klick, klick, klick mein Onboarding schnell selber fertig machen irgendwie, ne? Oder braucht es jemanden, der einen Onboarding in Persona macht und dann auch einen Vertriebsprozess vorher vorneweg, ne? Und das hat auch immer was mit Annual Contract Value zu tun, wie viel Geld verdiene ich eigentlich pro Kunde, lohnt sich das oder kostet dann das Onboarding was oder hat der Kunde die Wahl zwischen einem bezahlten Onboarding und einem Selbst-Onboarding, was dann meistens scheitert und wo er dann schlechte Reviews schreibt, ne? Das ist ja immer die Krux der Sache. Also da gilt es, den feinen Weg rauszufinden, ne? Was ist die richtige Art und Weise und wo stehe ich mit meinem Produkt eigentlich im Markt, ne? Also ist es etwas, was selbsterklärend ist? Ist das ein Produkt wie bei Texto, wo ich gerade arbeite? Wir haben mit Steuern zu tun, da haben Leute Angst vor Strafen, da haben Leute Angst vor Ausschluss aus irgendwelchen OSS-Verfahren und solche Geschichten. Ja, also wenn da was schief geht, kann das echt einen finanziellen großen Impact aufs Unternehmen haben und ich bin derjenige, der hier die Software Clickybunti einfach mal angeschafft hat. Das funktioniert manchmal ja und bei größeren Kunden eben nicht. Ja, so, und die möchten dann halt auch einen Ansprechpartner haben bei uns und möchten eine andere Art von Onboarding auch haben. Auch wenn es easy ist zu machen, aber der Trust muss eben dann da sein und den kriegst du nur über den persönlichen Touch hin. Mhm.
Das heißt aber auch, der Qualifizierungsprozess ist für dich auch, wenn wir jetzt mal beim Softwarebereich bleiben, ich glaube, das ist ja auch produktspezifisch, würdest du sagen, Qualifizierung ist ein Teil, den du online komplett abbilden kannst, oder musst du den nochmal zusätzlich nochmal mit einem Gespräch oder so absichern?
Es kommt total darauf an, was du verkaufst. Also auch bei Software so. Das kommt ja total darauf an, was du verkaufst. Wenn ich eine App für ein Handy verkaufe, ne, so, dann ist die Qualifikation auf dem App Store und können Leute drauf zugreifen, fertig. So, ne? Wenn ich ein Add-on für einen Shop, verkauf für einen Shopify-Shop zum Beispiel, ne? Auch da habe ich irgendwie einen Marketplace und da ist was und das biete ich da einfach fein. Die Leute müssen da drauf gehen, sehen den Pricing, wissen genau, was das Ding macht, in Kombination mit ihrem Shop, ne? Und da brauchst du gar keinen großen Vertriebs, also brauchst du keine Vertriebler, brauchst du keine Qualifikation, sondern das ist die Identifikation und ein bisschen Abfrage von: Wie viele Shops benutzt du oder so, ne? Und dann kaufst du das Ding für 39 Euro im Monat Abo und gut ist, ne? So, auch das ist relativ einfach, auch in der Qualifikation der Kunden. Da musst du nur wissen, hat der Kunde das richtige Shopsystem? Arbeitet der vielleicht auf der richtigen Version? Das ist die Qualifizierung oder die Identifikation eigentlich dann nur und fertig ist. In dem Moment, wo es tricky wird, wo mehrere Stakeholder zum Beispiel beim Kunden Einfluss drauf haben auf eine Kaufentscheidung, In dem Moment wird es sicherlich immer einen persönlichen Prozess geben oder ist es empfehlenswert, diesen zu machen, weil wenn ich mehrere Leute davon überzeugen muss, ist das nicht so, dass im Unternehmen gesagt wird, hier, guck dir meinen Link an, ach, guck dir meinen Link an, komm, wir kaufen das mal, sondern dann ist es eher, ja, lass uns mal zusammensetzen und darüber besprechen. Und wenn dann ein Vertriebler dabei ist, dann ist das natürlich eine gute Geschichte, wenn dann jemand was erklären kann. Das heißt, ist es denn nötig, einen Touchpoint überhaupt zu haben zum Unternehmen und ab welchem Kompliziertheitsgrad ist es eigentlich nötig? So, und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die jedes Softwareunternehmen am Ende des Tages hat. Also wenn ich an ERP denke oder so, da wird keiner sagen, ja, das klicke ich mir mal gerade im Netz zusammen und kaufe mir das, sondern das hat ja immer Auswirkungen auf Lager, auf Content, auf Einkauf, auf alle und dann müssen auch alle entscheiden, was es ist und das ist dann meistens ja auch ein großer Invest, ein Millionenprojekt und hat reichweitende oder große Auswirkungen auf Zukunft auch des Unternehmens und wie man sich entwickelt. So. Also von bis, ne? Also es gibt kleine Software, es gibt große Software und es gibt komplizierte und unkomplizierte und man muss selber sehen, wo man da ist und wie einen die Kunden natürlich auch sehen, als wie kompliziert. Also es bringt ja nichts, wenn ich sage, ja, das, was wir da anbieten, ist total einfach, das versteht ja jeder, ne? Sondern wenn der Kunde, obwohl er es versteht, trotzdem eine Hürde hat, weil es Compliance und VAT und da sind Finanzämter mit drin und so weiter, ne, da machen wir keinen Spaß, ja. Wenn ich das bei einem Kunden, das Gefühl ist ja immer da und wenn ich eine Angst habe, dann muss ich der irgendwie anders begegnen. Und am besten, ich begegne ihr dann eben mit Profis, ne, wo die einem die Angst nehmen. Und dann ist es einfach. Ja, und dann sind auch die Fragen der Qualifizierung entscheidend, weil das ist der First Touch, den der Kunde dann zum Unternehmen hat. Und wenn das dumme Fragen sind oder Sachen sind, wo der Kunde sagt, ja, wie denn GMV, erste Frage ist erstmal, hast du Geld oder was, ne? Da drehe ich mich um, da ist das Gespräch für mich gelaufen. Ja, da habe ich schon gar kein, da kann der alle anderen Fragen auch noch stellen, da habe ich aber trotzdem keinen Bock mehr auf die, ne? So, sondern es ist halt auch es muss eine gute, logische, wohl sich gut anfühlende Kommunikation sein, die der Kunde dann in so einem Erstgespräch dann auch hat. Und es muss halt klar sein, super, die haben jetzt alle richtigen Fragen gestellt. Ich fühle mich jetzt schon verstanden, ja, dass die kapiert haben, worum es bei mir geht. Ne? Und wenn ich ein gewisses Produkt habe, geht es ja bei eigentlich fast jedem meiner Kunden immer ums Gleiche. Also ich bin kein Fan davon, immer jeden Kunden zu fragen, was willst du eigentlich? Wie hast du es dir denn vorgestellt bei Software? Ne, so, das machen große Agenturen so und das kannst du vielleicht bei einem SAP machen und dann machst du 50 Tage Workshop und dann machst du 50 Tage Dokumentation und dann ist der Kunde seine ersten 150.000 auch schon mal los. Danach fällt es dann echt schwer, Nein zu sagen, ne? Weil dann kommst du ihm dann noch mit dem Gap, den du da festgestellt hast in den 50 Tagen und dann sagst du, lieber Kunde, es tut mir leid, kostet 3 Millionen mehr für das, was du da willst. Und in diesen Workshops hat man halt den Kunden komplett freidrehen lassen. Jeder hatte irgendwelche Gefühle und Empfindungen. Nichts hat mehr mit dem Standard der Software zu tun. Und am Ende müssen wir die ganze Software umbauen für den Kunden, damit es funktioniert. Das ist im Projektgeschäft super, ne, so. Das ist für die Agentur, die es macht, super. Aber für den Hersteller der Software und den Kunden ist das meistens suboptimal, weil das am Ende Stress gibt, so. Und das ist auch eine Art und Weise, wie man mit Kunden umgehen kann. Ist das Gefühl, was ich dem Kunden geben will? Eigentlich nicht, sondern ich will eigentlich dem Kunden sagen, hey, ich weiß, warum du hier sitzt. Das ist meine Frage, das ist meine Frage, das ist meine Frage, das ist meine Frage, richtig? Und dann sagt der Kunde, ja, stimmt, das sind genau die Dinge, die ich hier machen will. Und dann weiß er auch schon, dass er richtig ist. So. Also man kann in der Qualifizierung schon viel richtig machen.
Das heißt, du würdest tendenziell mehr zu geschlossenen Fragen tendieren, also jetzt nicht den Raum groß aufmachen, sondern zu sagen, es war so, was ich mal von Katharina gelernt habe, dass die Bedarfsermittlung ja vor allem darum geht, dem Kunden das Gefühl zu geben, dass er hier richtig ist und das machst du sozusagen durch, ich führe dich relativ eng und dadurch wissen wir beide, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn?
Ja. Das ist das beantworte ich dir mit einem klaren Ja, weil dann sparst du dir hinten raus viel Ärger, wenn du das machst. Also Du kannst natürlich Teile haben, wo du sagst, was ist denn noch so, was habt ihr noch, gebe ich mit, können wir drüber gucken, ne? Vielleicht steht es auch auf der Roadmap fürs Produkt, ne? Vielleicht sagt man, es ist eine MVP 2, kann man machen, vielleicht sagt man, wir haben eine offene API, ich habe die richtige Agentur an der Hand, die dir das und das macht, ja, damit das Produkt anders nutzen kannst, da ist ja Spielraum, ne? Aber es muss eine gewisse Richtung haben und es muss einen gewissen Rahmen haben einfach, ja, und wenn der Kunde gleich merkt, das ist der Rahmen von denen, das ist das, was ich brauche, vielleicht brauche ich noch 2-3 Sachen mehr, aber der Rahmen ist so, der hat so eine offene Kante, ne, so, wo man auch noch drüber diskutieren kann, super, dann reden wir weiter, so, und dann ist es Sache vom Vertrieb zu gucken natürlich, welchen Kunden habe ich da, welche Größe habe ich da, budgetmäßig, habe ich Möglichkeiten, auch noch Anpassungen zu machen. Aber erstmal sollte man relativ klar am Standard abfragen und am Standard bleiben.
Aber du hast vorhin noch was gesagt, dumme Fragen stellen. Ist das so ein Elefant im Raum, dass dumme Fragen gestellt werden?
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Elefant im Raum. Also wir nutzen ja auch Software und wir sind natürlich auch in Software. Also ich bin ja auch, mir werden ja auch Sachen verkauft, ne, als Director of Sales. Und dann siehst du natürlich auch Leute, die das gut drauf haben und Leute, die das nicht so gut drauf haben. Und wo du siehst, da ist der Sales-Prozess super, weil da wirst du genau reingeleitet. Und da wirst du als erstes mal danach gefragt, bist du denn der Entscheider? So, ne? Also erste Frage, wie hoch ist das GMV? Zweite Frage, bist du denn der Entscheider? Ne, so. Und wenn du sagst, nee, ich bin hier nur der Werkstudent und ich soll hier ein bisschen Vorschläge machen, dann bist du raus. Dann möchte auch keiner, dann wer ist denn dein Chef? Wer entscheidet denn am Ende? Können wir mit dem sprechen? So, ne, fühle ich mich halt, also ist wird nicht in die Wahl gezogen, auch wenn ich nur der Werkstudent bin, der hier eine Dings macht. Aber wenn mir ein Vertriebler so kommt, dann wird es diese Software nicht in den Auswahlprozess schaffen, weil ich eben der Werkstudent bin, der damit beauftragt wird. Zum anderen stelle ich die halt einfach dem Chef nicht vor. Ja, so. So kann man es sich halt direkt kaputt machen. Ja. Und das ist oft, das sehe ich oft bei amerikanischen Vertriebsteams oder so, ne, die sind da knallhart, ne, das ist eine richtig krasse Sales-Schule, wie die angehen. Da sind wir vielleicht einfach auch ein bisschen zu scheu für, so, ne, also vielleicht haben wir da ein bisschen zu sehr Angst, auch einfach, weil man könnte ja die Fragen auch beantworten und sagen, ja, nee, das, ja, nächste Call passiert dann mit meinem Chef, fertig ist und dann geht's irgendwie weiter, aber ich glaube, man stößt in unseren Gefilden einmal eher auf Ablehnung.
Ich glaube, das kommt ein bisschen auf Setting drauf an, ne? Also wenn man im ganz normalen Alltag ist und dann was verkauft bekommt, finde ich das auch ein bisschen schwierig. So, wenn man so abgeklappert wird, ne? Also ich kriege extrem viele Anrufe gerade, die auch direkt gar nicht Hallo sagen, also wirklich noch nicht mal die Zeit nehmen, sondern direkt sagen, so, wer ist zuständig für XY? Stellen Sie mich bitte sofort durch. Denke ich, entschuldige mal bitte.
Ja. Also kann ich mal mit deiner Mama reden?
Hallo, ja, recht.
Katharina, das ist klassische SDR-Schule. Das ist, komm am Gatekeeper vorbei. Ja, also hier, ich möchte bitte ich habe irgendwo gelesen in irgendeinem Cognism oder in irgendeinem Lusha oder sonst was, dass hier Michael der CEO ist, ne, und dann rufe ich da einfach mal in der Standardnummer an und sag, der Michael hat eine Mail von mir gekriegt, der wollte heute mit mir zu sprechen, könntest du mich bitte mal durchstellen, ne, so, funktioniert manchmal, funktioniert aber, also immer wenn es nicht funktioniert, hinterlässt es ein Geschmäckle, so, das.
Ja, voll. Ich habe jetzt neulich auch gehört, wenn du den CEO sprechen willst, dann sprich gefälligst auch wie ein CEO. Dann bitte um nichts, sondern fordere.
Sau stark. Ich bin da übrigens, ich bin da übrigens nicht falsch verstehen. Ich bin da offen für Spielarten, ne? Also ich glaube, SDRs haben einen harten Job, so, ne? Die fangen sich viel Nein ein am Tag. Und wenn man mal einen Tag sagt, heute bin ich mal der Arschloch Johnny und versuch's mal mit der Brechstange und mach einfach mal 50 Calls mit der Brechstange und guck, was bei rumgekommen ist, ja, und dann mache ich morgen mal wieder easy peasy und frag immer erstmal alle, ob sie einen schönen Tag haben und so, ne, und ob es ihnen denn gut geht. Das ne, ausprobieren, Leute. Und das hat auch, glaube ich, pro Branche, pro Produkt ist das unterschiedlich, wie man mit Kunden umgeht. Und auch Kundengröße ist unterschiedlich. Also habe ich eine Firma mit 10 Mitarbeitern oder habe ich hier eine Firma mit 5.000 Mitarbeitern, ja? Und entsprechend muss sich sicherlich der Ton ändern und auch die Methoden, mit denen man da durchkommen will. Jetzt bist du gemutet, Katharina.
Möglichkeit zur Selbstzensur ist es bei uns. Ich nehme mal gleich eine andere Frage auf, weil ich glaube, das war jetzt so ein bisschen schon reingesprungen von Noah. Wie ist deiner Erfahrung nach der Trade-off zwischen mehr Qualifizierung und höherem Abbruch? Also die Balance zwischen, ich stelle mehr Fragen, aber damit schrecke ich vielleicht auch Leute ab.
Ja, das ist super. Das ist eine gute Frage. Das ist auch das, wo wir auch ständig natürlich dran rumschrauben. Es gibt diese zwei Ebenen da auch wieder, ne? Wie viele Fragen stellst du schon auf einer Homepage, dass du überhaupt Kontaktformulare ausgefüllt kriegst oder ein Meeting kriegst? Also du willst ja immer vorher irgendwie Daten sammeln, eine Telefonnummer muss dabei sein, eine vernünftige E-Mail-Adresse. Manche sagen auch, ich nehme nur deine Firmenadresse, ich nehme gar keine Privatadresse, ja, auch wenn du B2B-Software verkaufe, ich lasse aber keinen mit einer Hotmail.com durch, weil da steht dann einfach, nee, trag bitte deine richtige Firmenadresse ein. So, ne? Gibt's? Ist das eine Hürde?
Ich arbeite aber für Hotmail.
Ja. Aber, ja, dann bitte mit msn.com. Ja, das geht dann. Dinge, die Hürden werden können halt. Ne? Es ist immer die Frage, also AB-Testing, Leute, ne? Probiert's aus. Also spielt an 50% der Leute ein Formular aus mit 10 Fragen, spielt an 50% eins mit 5 knackigen Fragen und überlegt und guckt, wer da rumkommt und welche Qualität auch dabei rumkommt. Ne? Also bringt mir ja nichts, wenn ich bei 5 Fragen, ja klar, da werden irgendwie mehr kommen, das ist schon klar, aber wo kriege ich denn am meisten ARR raus? Also wo habe ich die meisten Abschlüsse am Ende, aus welchem Formular? Und wie hoch sind diese Abschlüsse? Wenn ich aus dem 10-Fragen-Ding nur 3 Abschlüsse rauskriege und aus dem anderen kriege ich 6, die 6 Abschlüsse sind alle sehr klein und die 3 aus dem anderen Formular waren alles höchste Stufe oder waren alles Enterprise-Dinger, dann weiß ich, dass ich irgendwas mit dem langen richtig gemacht habe. Ich glaube, es geht nur über Ausprobieren, kriegt man das raus. Also ich bin ein Fan davon, wenn die SDRs in 5 Minuten ihr Gespräch erledigt haben und qualifiziert haben. Viel länger sollte das nicht dauern. Das sollte kurz, knackig sein und Spaß machen auf mehr beim Gegenüber. Also der muss sich freuen auf seinen Termin dann mit dem Spezialisten, mit dem Vertriebler. Ja. Und der muss in so einem Qualify-Gespräch von jemandem, der den Discovery macht, muss der kurz, knackig, prägnant abgeholt werden, klar erklärt werden, was die nächsten Schritte sind. Der muss Spaß drauf haben und sagen, ja geil, ich werde morgen eine Stunde haben mit einem Spezialisten, der mich komplett aufklärt über das und das, wie wir das und das machen können. Das und das ist das Produkt fertig. Bei Homepages, da scheiden sich die Geister, also was wir auf einer Seite abfragen können. Katharina hat Erfahrung mit zig Fragen, wo es wirklich für die Leute auch ein Prozess ist, da durchzugehen und Spaß zu haben, Sachen anzuklicken. Bei B2B ist meine Erfahrung, wollen die Leute relativ schnell zu einem Ergebnis kommen. Mhm. Also sollte nicht zu viel und zu lang werden, so ein Abfrageding, weil es ist Arbeitszeit und eigentlich wollen die Leute schnell zu einem Ergebnis oder schnell zu einem Call kommen oder weiter irgendwie kommen. Also sollte es nicht zu lang machen im B2B-Bereich.
Absolut. Und im B2C hast du ja in den wenigsten Fällen tatsächlich auch, dass du überhaupt nochmal ein Gespräch brauchst.
Ja.
Also das ist ja, ne? Von daher, da kannst du ruhig ein paar Fragen ausführlicher machen, die du so im Geschäft machen würdest, ne? Also im B2B bin ich da bei dir, das macht keinen Sinn.
Also, die Leute bestellen sich mittlerweile Autos, ohne mit Leuten zu sprechen. Also das sind ja Produkte mittlerweile, die ohne mit jemandem zu sprechen gekauft werden online, die man vor 10 Jahren noch gesagt hätte, hätte jeder Automobilverkäufer gesagt, ist unmöglich. Man kann kein Auto online verkaufen. Heute bestellen die bei BYD, Tesla etc., konfigurieren sich und bestellen und bezahlen die Karre irgendwie online und fahren nur noch die abholen. Also das ist echt krass. Hätte vor ein paar Jahren keiner geglaubt.
Ja, wenn es geil gemacht ist.
Außer Pascal. Noch nicht?
Also. Ich habe in der Tat diese Diskussion 2003 geführt.
Geil. Und das war aber, ja, da wart ihr ja alle bei diesem einen Unternehmen auch unterwegs oder viele von euch. Und das war ging damals schon los, sagst du.
Das war halt Autoscout, war natürlich die Frage, okay, wie weit kann man die Wertschöpfung drehen, also ziehen? Jetzt, da war es jetzt nur Gebrauchtwagen, aber letztendlich ein Bekannter von mir, der da damals war, hatte damals als Berufsziel ausgegeben, er möchte der erste Vertriebsvorstand sein, der Autos online verkauft. Hat einen anderen Weg gewählt inzwischen, aber das war damals ganz klar. Also das wird passieren.
Ja, aber witzig ist, also ich habe ja auch selber als Konsument viele Autos auch über solche Seiten erworben und gekauft. Am Ende ist es aber immer noch, also ja, alles schön, das ist das richtige Auto, aber dann fahre ich ja doch noch hin und schaue es mir irgendwie an und dann brauche ich ja doch noch eine Art von...
Angeblich nicht. Also es gibt zwei unterschiedliche Arten von Zielgruppen wohl. Wenn du dir im Autobereich gibt's ja ganz viel diese typischen Auto-Leasing-Kunden, also die Geschäftsleasing-Leute. Die haben einen Rahmenvertrag, die wissen genau, welches Modell, das ist halt dann das Nachfolgemodell und da sind drei Extras dabei, da geht niemand Probe fahren.
Ja, ja, genau, die fahren nicht Probe.
Ja, und es macht auch nochmal einen Unterschied, ob du einen Gebrauchtwagen hast oder einen Wagen, der 3 Jahre alt ist oder einen kompletten Neuwagen. Also wenn ich jetzt einen Gebrauchtwagen habe, der, was weiß ich, über 3 Jahre alt ist, also da würde ich schon sagen, da lässt man noch mal jemanden drauf gucken, ja, bevor man dann eine kleine Grütze mitkauft, ne, oder eine Überraschung plötzlich hat. Aber im Neuwagen, warum willst du denn Probe fahren? Das passt schon.
Naja, und heutzutage geht das dann aber auch über Garantien und so. Auch der Gebrauchtwagen 3 Jahre, klar. Wenn ich dir da sage, verspreche, du hast unsere Konzerngarantie, 2 Jahre, rundum sorglos Paket, dann kaufst du den ja trotzdem. Ne, so, also das stimmt. Voll. Das ist schon. Das ist schon anders geworden alles, ja.
Ja, wir hatten auch eine lustige kleine Runde, wo wir über das Thema gesprochen haben vor kurzem. Und da sagte einer, dass das Problem ist ja auch, du kannst den Wagen gar nicht mehr Probe fahren, weil du willst den dann in der Ausführung mit dem Ding und in Farbe sprechen wir ja noch gar nicht, aber einfach nur dieses Modell hat der nicht. Du kannst es gar nicht Probe fahren. Also dieses Probefahren ist durch die Modellkomplexität einfach auch, glaube ich, selber ad absurdum geführt worden.
Ja. Und wenn du es angucken kannst, also ich habe ja mal Wohnmobile verkauft und mache das immer noch ab und zu, das habe ich ja schon gespoilert. Und wir sind irgendwann auch darauf gekommen, dass es am coolsten ist, sowieso immer All-in zu verkaufen. So, ne? Und dann ist es noch cooler, wenn du irgendwann drauf kommst, dass du diese All-in-Modelle, also pack alles in die Karre rein, was die Karre kann, so was sinnvoll ist, ne? Und pack alles dran, was die Karre sowieso, was sich jeder an sein Wohnmobil später sowieso nachrüstet, also eine Markise, ein Fernseher und den Kram und Fahrerhausverdunklung und solche Sachen, ne? Wenn du das nicht am Anfang mitbestellst, dann bestellst es dir halt oder dann lässt es für teuer Geld nachrüsten. Und dann sind wir irgendwann drauf gekommen, das macht eigentlich total viel Sinn, immer All-In zu machen und dann aber auch die Modelle gleich All-In zu bestellen und dann in eine Vorbestellung zu gehen und dadurch super kurze Lieferzeiten zu kriegen. Das heißt, am Ende haben wir die Dinger produzieren lassen, haben nur noch Namen drauf gesetzt und 2 Wochen später konntest du den Kram abholen. Beste ever, weil wenn du die Kunden hast, die sagen, ich möchte jetzt fahren, dann wollen die ja nicht jetzt ein halbes Jahr warten. Und während Corona haben ja Leute 2 Jahre gewartet. Da war ja plötzlich... Die wollten ja alle Wohnmobil fahren und plötzlich haben die Leute 2 Jahre gewartet, so, ne? Und dann waren die Händler vorne, die schon Vorbestellungen gemacht hatten und Fahrzeuge einfach in einer gewissen Konfiguration einfach eben nicht den Kunden haben sagen lassen, ich will Tempomat und ich will das LED-Fahrlicht, sondern man hat einfach den Kunden gesagt, das hat das Auto immer. So, ne? Auch wenn das Aufpreis kostet, ist immer mit dabei, kostet Aufpreis, aber will es ja sowieso haben. Mhm. Und dann wurde da ein Schuh draus auf jeden Fall. Jetzt sind wir abgeschweift.
Ihr Lieben, ich würde gerne noch eine Frage stellen von der Susanne. Zuerst mal danke für eure tolle Sendung. Johnny, das geht an dich. Ich verfolge sie schon länger, aber stelle jetzt zum ersten Mal eine Frage. Nehmen wir einmal an, ich müsste im B2B Leute finden, die Gastronomiegeräte einkaufen. Was wäre da ein guter Weg der Qualifizierung? Ich meine, da fühlt sich ja jeder als Entscheider. Wie finde ich die richtigen?
Gastronomiegeräte einkaufen. Also B2B-Gastronomie-Geräte, also Geräte kaufen sind dann Gastronomen, Restaurantleiter, solche Leute, würde ich sagen. Ne? Also wer kauft B2B-Gastronomie-Zeug?
Ja, alle, die im Verpflegungsbereich sind. Ne? Ja, also es gibt genau. Auch Krankenhäuser.
Ja, Behörden, und sowas Kantinen. Ein, ne? Ja, genau.
Ja.
Wer kauft da ein? Chef, ne? Also... Frage ist ja immer, wen sprichst du am Ende des Tages an? Ne? Also sprichst du Selbstständige an, dann brauchst du immer den Chef zum Entscheiden. Sprichst du einen Konzern an oder eine Behörde oder ein Krankenhaus, dann wirst du da mit dem Einkauf sprechen müssen. Ne? Also ohne die geht's halt nicht. Ne? Und meistens ist es ja dann oft so, dass in Behörden und Krankenhäusern das Ganze auch noch ausgesourced ist. Das heißt, die haben da gar keine Kontrolle drüber, sondern es ist ein Anbieter, es ist irgendeine Gruppe, die das dann betreibt. Ne? Die betreiben dann nicht nur eine, sondern ein paar Kantinen zum Beispiel. Und dann musst du rausfinden, wer dahinter steckt. Und da musst du dann den Einkauf dran kriegen. Das ist meistens so. Also Qualifizierung würde ich bei sowas nach Gruppen aufteilen, welche Größe haben die Unternehmen, ne? GMV, wer kann sich eigentlich meine Produkte leisten, was für Produkte möchte ich denen verkaufen, geht es um die Komplettküche, geht es um einzelne Geräte, gibt es um einen Handstabmixer oder was, ne? Und dann würde ich darüber gehen und darüber auch einfach Calling, ne? Das ist eine richtig schöne Calling-Aktion, nach verschiedenen Leitfäden, also würde ich verschiedene Fragebögen sozusagen machen, die SDRs oder den Sales halt drauf losschicken würde und würde sagen, ja, ihr klappert die ab, das sind alles die Gastronomien und Dorfkneipen und Restaurants oder so, das ist eine Gruppe, dann gibt's die Gruppe Hotels, dann gibt's die Gruppe Kantinen und Großgastronomiebetriebe und je nachdem hast du andere Fragen, die du stellst und anderes Cluster, was du denen auch anbieten kannst. So würde ich das machen.
Ich stelle jetzt nochmal eine Zwischenfrage, weil das tatsächlich eine ist, die relativ häufig kommt, nämlich, was ist der erste Satz, den du sagst am Telefon, wenn du jemanden anrufst?
Das ist tagesformabhängig. Wie gesagt, man muss mal so sein und mal so sein. Aber ich finde ein freundliches Guten Morgen oder Guten Tag, mein Name ist, immer noch am besten. Und sich kurz vorstellen. Ich finde es auch nicht altmodisch, nachzufragen, ob jemand einen Moment Zeit hat. Weil ich mag Leute nicht, die einfach anfangen, drüber zu reden und nicht mich zu fragen, ob ich gerade einen Moment habe. Die unterbreche ich nämlich spätestens nach dem zweiten Satz und sage, ich habe jetzt keine Zeit und dann lege ich auf. Also ich persönlich finde es immer noch sympathisch, wenn man fragt, ob jemand einen Moment Zeit hat und wenn es nicht passt, auch zu reschedulen und zu sagen, ich melde mich einfach morgen Nachmittag nochmal, dann weiß derjenige schon, ich rufe morgen Nachmittag wieder an und wenn er mich dann wegdrückt, versuche ich es wahrscheinlich nochmal, aber meine Erfahrung ist, die gehen dann auch häufig sogar dran, weil sie die Nummer schon kennen und sagen, ja, der war freundlich, ja. Ich glaube, damit kommt man echt noch am weitesten so. Das ist meine persönliche Erfahrung. Aber da gibt es eben auch Leute, die, und dann, wir enablen ja jeden, das zu machen, also wenn es nicht unfreundlich oder wenn es keinen schlechten verbrannte Erde hinterlässt oder so, ne? Es gibt auch Leute, die sagen, irgendwie whoopi, guten Morgen, und fangen direkt an zu reden und dann macht es einmal so Tisch bei den Leuten und dann gehen die auf ein Gespräch ein. So, ne? Also es gibt verschiedene Tricks, was man da machen kann.
Ja.
Ich habe noch eine Frage, aber das ist die Joker-Frage. Ich bin mir das nicht heißt, sicher.
Ich kann einen Joker nehmen und muss sie nicht beantworten?
Du kannst einen Joker nehmen, weil es kann sein, dass du vergessen hast, dass du das vorbereiten wolltest für diese Sendung. Ich hatte dir eine Frage letztes Mal gestellt. Und da hattest du gesagt, ja, die nehme ich mit und das, die beantworte ich das nächste Mal. Und da ging's.
Die habe ich, ich mitgenommen und die Antwort ist nein, keine technische. Die Antwort ist die Frage war, die müssen wir vielleicht jetzt nochmal wiederholen. Die Frage war, wie beeinflusst ein SAL oder die Qualifizierung, dass etwas ein SAL ist, die SQLs? Also wie gibt es eine technische Beeinflussung, wie SQLs generiert werden, richtig?
Also ich habe es ein bisschen anders formuliert. Ich habe gesagt, okay, wenn ihr sagt, ja, ihr wisst ja, das sind bessere Leads oder schlechtere Leads, wie geht es in das Buying-System des Marketings? Also wie weiß Google AdWords, dass das jetzt eine Conversion ist sozusagen, weil das ein besserer Lead ist oder einen höheren Wert hat? Ja.
Tatsächlich ist es so, dass ich auch das nur beantworten kann mit, wir müssen drüber reden, denn da ist ein menschlicher Faktor drinne, der nämlich sagt, mit den und den Keywords funktioniert das nicht so gut. Da haben wir, also wenn wir jetzt zum Beispiel vom Sales kommen und von der Qualifikation kommen und sagen, das war diese Kampagne, die wir jetzt gerade bearbeiten, die funktioniert nicht. Ne, so, da haben wir jetzt Leute, die kommen alle aus falschen Voraussetzungen zu uns. Und das können nicht unsere Kunden werden, weil ihr irgendeine Hürdenklasse zum Beispiel ansprecht damit. Ne, mit irgendwas ist passiert. Dann muss der Marketing ja hingucken und sagen, warum ist das passiert? Was haben wir eigentlich gemacht? Ne, also warum, welche Keywords haben wir genutzt und was haben die vielleicht falsch beeinflusst? Und das ist ein Learning by Doing.
Also find ich spannend, weil eigentlich würde das automatisch gehen. Also vom Prinzip ist das wie eine Offline-Conversion. Also du sagst, der SDA könnte vom Prinzip auf den Knopf drücken und sagen, der war jetzt nix und der war jetzt 1.000 Euro wert oder so. Und das könnte das Shop- oder das Buying-System direkt als Kauf werten und darauf dann weiter einkaufen, nachdem optimiert.
Ja, verstehe ich. Machen wir Stand heute nicht so tatsächlich, aber wir sind da sicherlich offen, das uns auch nochmal genauer anzugucken, weil da bin ich echt tatsächlich so ein bisschen raus, Pascal.
Ja, das, alles gut. Ich habe mich nur gefragt und das kriegst du jetzt leider ab. Das tut mir leid. Ich bin in dieser Silo-Diskussion zwischen Marketing und Sales. Heißt ja immer, das Marketing liefert so einen Mist. Also das hast nicht du gesagt, aber so pauschal, ja. Und ich frage mich eigentlich, wieso ist dann da ein Mensch noch involviert? Also da geht ja ganz viel verloren und da ist ja ganz viel auch tagesformabhängig und dann, ja, ich hatte jetzt gerade einen, der war schlecht drauf und gerade wenn es um Daten geht, finde ich, ist ja der Flow viel sinnvoller zu sagen, man macht es automatisiert und bewertet es dann in Menge, also und kriegt dann raus, donnerstags ist besser, wo keiner drauf kommen würde, ja, oder oder wenn, also was wir schon mal hatten, was man inzwischen jetzt so als Best Practice kennt, wenn es regnet, kaufen die Leute teurere Reisen. Ja?
Ja, geil, ja.
Ja, so, also wenn es bei denen im Ort gerade regnet.
Ja, genau. So, und das ist tatsächlich, das ist ja ein Elefant im Raum, was du jetzt hier ansprichst, ne? Weil wir reden ja immer nur. Also wir vom Sales sprechen mit Marketing, was konvertiert und was nicht konvertiert oder beziehungsweise wir sehen es natürlich auch in Dashboards und so weiter und so fort und Marketing sieht diese Dashboards auch und wir sprechen darüber, was funktioniert nicht, was können wir machen und wie sind die, wie geht unsere Qualifizierung eben mit bestimmten Kunden einfach um, ne, so und wenn wir das besprechen, dann sind es aber Dinge, die meistens im Marketing dann manuell angepasst werden und wo Leute manuell Sachen machen und wo das nicht vollautomatisiert läuft. Weil wenn man das in unserem Bereich, im Software-Sales, vollautomatisieren würde, hätte man sicherlich auch was gewonnen. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Menge auch an, die man so durchschippt und so, aber ich finde das ein spannender Ansatz auf jeden Fall. Etwas, wo wir sicherlich auch drüber nachdenken müssen.
Ja, ich finde nur, das ist so dieses, wir haben ja diese Silo-Welten, wo es praktisch vor die Welt aus Sales gibt es die Welt vor dem CRM und die Welt nach im CRM und aus Marketing-Sicht gibt es die Welt vor Google Ads und nach Google Ads und irgendwie ist genau das gespaltene rote Meer, ja, ist dann so und da kommt nichts rüber. Die chinesische Mauer. So.
Ja. Aber vice versa, ne? Also
total, absolut, beide Seiten.
Ja, genau, beide Seiten. Beide Seiten haben da ein Unverständnis, was der andere eigentlich macht und warum, also einerseits, warum der andere nicht mehr automatisiert, warum wir nicht alles automatisieren können. Und genauso kommt dann immer von Sales-Seite, dass man nicht alles automatisieren kann, dass man auch was persönlich machen muss. Ne? Das sind ja auch die ewigen Diskussionen. Können wir nicht einfach die Leitfragen jetzt über die Homepage abfragen komplett? Ja, dann brauchen wir auch keine SDRs mehr, die das persönlich machen. Ne, so. Mhm. Und das ist, glaube ich, der schmale Weg, den wir immer gehen müssen. Also Identifikation und Qualifikation, was ist was und wie weit können wir was treiben, ohne dass es uns am Ende Kunden kostet und Geld kostet.
Mhm. Patrick, das ist ein schönes Schlusswort gerade.
Nein, das ist kein Schluss, bevor der Patrick nicht noch sich dazu zu Wort gemeldet. Woran liegt es deiner Meinung nach von der Menschenperspektive, Patrick, dass obwohl wir jetzt darüber, also jetzt reden wir natürlich besonders viel darüber, aber obwohl es eigentlich allen bewusst ist, warum sprechen die Leute nicht miteinander und lösen das? Weil das ist keine Rocket Science letztendlich, das zu lösen. Ich glaube, es liegt dann eher wahrscheinlich, die Rocket Science beginnt dann darin, dass IT involved ist und wenn IT involved ist, dann haben immer alle Angst davor. Aber was ist das aus deiner Sicht das Problem? Warum?
Unsere Bildung.
Unsere Bildung?
Ja. Also als Kindern werden wir schon gebrainwashed, um uns nur auf ein kleines Ding zu fokussieren. Und das kommt her aus die ganze Industrialisierung. Weil dort haben sie herausgefunden, okay, wenn nur ein Person nur etwas Bestimmtes macht, so können wir die Output erhöhen. Also so müssen wir auch dann die Leute ausbilden. Und letztendlich denken die Leute nur in ihre eigenen kleinen Silos. Und dann kommen sie aber in ein Unternehmen und optimieren das eigene kleine Silo. Und die haben dann ihre eigenen kleinen KPIs erreicht, bekommen eine Beförderung, juhu, bekommen noch einen Bonus, juhu. Aber letztendlich, das Unternehmen ist nicht wirklich geholfen, weil das Problem ist jetzt nicht hier, sondern es ist jetzt daar. Also eigentlich das ganzheitliche Denken, das werd ons totaal abgelernt. Und wir werden auch nicht incentiviert, um ganzheitlich zu denken. Ich würde sogar noch eins oben drauflegen. Mein ganzes Leben denk ich sehr ganzheitlich. Und ich habe versucht, Innovation in Unternehmen reinzuführen. Und das Einzige, was ich aan Rückmeldungen bekommen, ich sei ein schwieriger Person, ich stelle zu schwierige Fragen, ich gehe die Leute auf den Keks. Und ja, cooles Idee, aber komplex, ja. Ja, genau, weil das Problem ist komplex und es braucht eine komplexe Lösung. Um das letztendlich zu vereinfachen von alles. So, und dann obendrauf kommt noch von, ja, wenn man so eingefahren ist in den eigenen Job, wie viele Leute sind wirklich motiviert, um über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen? Also es ist doch comfortabel, wenn ich das mache, was ich schon immer gemacht habe. Geht doch. Ja, genau.
Sehr gute, eine gute, also ich habe mich da gerade ganz gut ertappt gefühlt. Das ist ein guter Ansatz. Die Frage ist, schaffen wir das aufzubrechen?
Ja, das geht. Aber da ist meine Meinung vielleicht zu krass für das meiste unseres Publikums.
Wir sind unter uns, Patrick. Das,
okay. Wenn das nur unter uns ist. meiner Meinung nach haben die Manager und Leader von heutzutage einfach nicht den Rückengrat. Und um es mal ganz platt zu sagen, teilweise auch die Eier, um die schwierigen Entscheidungen zu treffen. Und jetzt müssen wir inklusiver sein, weil Frauen haben keinen Eier, also der fraulichen Form von Eierinnen. Aber Spaß beiseite. Nein, wenn man solche schwierige Sachen lösen möchte, dann muss man auch die unpopulären Entscheidungen treffen. Nur das Problem, was dann wieder anfängt, wer in einer Power-Position möchte wirklich seinen Power Position aufgeben, weil das muss ab und zu, oder das Risiko laufen, dass ein bisschen Power weggenommen wird. Und so, das sind ganz schwierige Dynamiken, die dann innerhalb von einer Geschäftsführung zum Beispiel ablaufen, weil der CEO ist wieder abhängig von seinen Direct Reports. Der möchte gerne seine Direct Reports fördern, dass sie mutigere Entscheidungen treffen. Nur, wenn denen zu viel pusht, dann sagen die, sie seien direkt eingestellt, ja, wir sind es nicht mit dir einig. Und versuchen dann den CEO rauszukicken. Also, da fängt man an ganz viele, fragile Beziehungen zu haben und dann muss man ganz vorsichtig agieren. Also da sind einfach zu viele Dynamiken zugleich im Spiel. Und deswegen sind die Leute, meiner Meinung nach, die dann so recht disruptive Innovationen durchführen, wie zum Beispiel einen, leider muss ich seinen Namen sagen, Steve Jobs. Wenn man so nachhinein schaut nach was für Geschichten über ihn erzählt worden sind. Der war nicht wirklich sehr populair. Der war sogar sehr agressief, wie mit seinen Leuten umgegangen ist. Möchte man so eine Arbeitsumgebung haben, ist auch die Frage. Aber letztendlich, hat etwas geschafft, such mal ein anderes Unternehmen, was so etwas geschafft hat wie Und da ist dann die Frage, welke Balance? Und wann setzt du zum Beispiel so eine Person ein, um solche Innovationen voranzutreiben? Weil Innovation ist auch nicht immer das Richtige für ein Unternehmen. Ab und zu ist es sehr gut, um einfach mal so unter der Radar zu gehen, bis der Sturm vorbei ist. Und wenn die Bedingungen dann ein bisschen besser sind, dann können wir mal ein Risiko nehmen.
Ja, ich glaube, ich würde sogar noch einen Punkt davor setzen. Ehrlich gesagt, das komplexe Problem ist meistens dadurch schwieriger, weil es ein Fehlen von Kompetenz sichtbar macht. Und meine Beobachtung ist, dass wir ein ganz klares Peter-Problem in ganz vielen Positionen haben, wo Leute auf Positionen kommen, die eigentlich in so einer Fake-it-till-you-make-it-Welle schweben und jede komplexere Fragestellung gefährdet ihre Position. Und deswegen geht man dieses komplexe Problem gar nicht an, weil dann würde ja rauskommen, dass man eigentlich keine Ahnung hat. Das Gegenteil sind ja die Imposter, die jeden Tag darauf warten, dass rauskommt, dass sie keine Ahnung haben, obwohl sie Ahnung haben. Also es ist irgendwo zwischen diesen zwei Krankheitsbildern sind wir irgendwie gefangen in der Wirtschaft. Und das verstärkt sich halt dann, weil natürlich wer jetzt an der obersten Stufe mit genau so einer Methodik nach vorne gekommen ist, der deckt natürlich genau die gleiche Methodik unter sich und über sich.
Ja, sehr verständlich. Deswegen machen wir das Projekt ja auch, um genau solche Sachen anzusprechen, weil Wenn das überall so wäre, dass Marketing, Sales, Customer Success, Onboarding Service eine wirkliche Customer Journey abbilden würden, dann wäre schon allen, glaube ich, viel geholfen. Weil das ist wie in jedem Unternehmen eins der Probleme, dass du die einfach nicht unter den Hut kriegst, weil sie alle auf ihren Dingern sitzen. Und das ist, glaube ich, aber, also das definiere ich mit als mein Job, dass solche Sachen aufzubrechen, weil wir können ja nichts verkaufen, wenn es hinten raus nicht funktioniert, nicht klappt. Wir können nichts verkaufen, wenn wir vorne raus nicht sichtbar machen, dass wir das haben. So, ne? Also wenn wir vorne raus nicht zeigen, irgendwo publizieren, was wir können, dann können wir nichts verkaufen. Wenn wir hinten raus nicht das halten, was wir vorne versprochen haben oder was wir im Vertrieb versprochen haben, dann können wir auch nichts verkaufen, weil dann kriegen wir so schlechte Kritiken, dass es uns vom Markt fegt. Also irgendwie müssen wir ja alle zusammenarbeiten und Produkt hat natürlich auch einen Riesenanteil, weil die müssen ja im Prinzip das herstellen, was wir dann alle verkaufen wollen und womit wir Geld machen müssen. Also alles, wir sitzen ja immer im gleichen Boot und das ist ja der ständige Kampf in jedem Unternehmen, glaube ich, das allen Beteiligten klarzumachen, die mit in diesem Boot sitzen. Und da gibt es Schieflagen und da gibt es Unternehmen, die kriegen das besser hin, da gibt es Unternehmen, die das schlechter kriegen.
Ne? Also meiner Erfahrung nach, es ist ja die Customer Journey zu identifizieren und da was Geiles draufzusetzen, das an sich ist ja jetzt kein Hexenwerk. Das muss man ja aber ganz klar sagen. Klar gibt es da an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen besseres oder geilere Ideen, ne? So überhaupt keine Frage. Aber was verrückt ist, und das ist für mich auch ein extremer Elefant im Raum, dass alles um die Customer Journey herum getan wird. Also da werden irgendwelche Methoden erfunden, da kommen neue Modelle zum Tragen und dann wird ein Gesprächskreis gegründet, ein bisschen Tee ausgeschenkt und weiß der Kuckuck, was da nicht alles gibt. Ne? Also da werden ganze Führungsstile nochmal neu, anstatt zu sagen, so, also pass mal auf, ihr boykottiert da einfach an der Stelle eine gute Zusammenarbeit. Ne? So, lass uns doch mal darüber sprechen, wie wir das hier an dieser Stelle tatsächlich hingucken. Also inwieweit bist du bereit, dich so zu verändern, dass du hilfreich für deine Kollegen und für das Unternehmen bist? Und das ist so krass, dass diese Frage einfach nicht gestellt wird. Das ist irgendwie bei uns, ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Das ist so eine Scheu, jemanden direkt anzusprechen. So, was kannst du bei dir verändern? Was kannst du mit zum Tisch bringen? Das ist verrückt. Also wir machen da so einen Eiertanz drumherum. Das ist verrückt. Wirklich. Also es ist mir persönlich ein Rätsel, warum das immer noch so gemacht wird.
Es ist das, was Patrick gesagt hat. Es ist tatsächlich immer, jeder ist so ein bisschen sein eigenes Ding, jeder will seinen kleinen Teil super machen und es ist so ein bisschen wie Modern Times, jeder streitet nur sein Schräubchen und dazu sind wir erzogen. Also diese große Sicht, glaube ich, haben die wenigsten und das ist auch eine Sache, die man übrigens akzeptieren muss. Die Frage ist, wie springt man dann darüber weg? Ne? Also wie schafft man es, den Sprung zu machen, die Leute da rauszuholen und zu motivieren?
Aber da sage ich dir ganz ehrlich, das ist Aufgabe der Führungskraft, für ein Prozessmanagement zu sorgen, wo man einfach nicht drum rumkommt, dass man über den Tellerrand hinausguckt und dass man multidisziplinär zusammenarbeiten muss. So, das ist ja eine Frage, wie ich Prozesse aufsetze. Wir haben ja immer noch die Prozesse, das hat Patrick ja auch schon, ne, Industrialisierung, das kommt ja ursprünglich von der Bundeswehr, ja, dieses Prinzip. So, jeder ist für irgendwas zuständig und dann guckst du natürlich auch nicht rechts und nicht links. Aber diese Prozesse, die wir aufgesetzt haben, machen es ja möglich. Muss doch aber nicht sein. Ist doch auch völlig, wie sagt man, unproduktiv. Weil der Kunde ist ja immer an einem Punkt, gerade in seiner Customer Journey. Es wäre doch viel cleverer. Sämtliche Abteilungen fokussieren sich dann auf diesen Punkt und arbeiten an diesem Punkt dann da zusammen. Das ist das Verrückte. Ja?
Aber, bin bei dir.
Ja. Amen.
Geht nur über Prozesse. Geht nur über klar definierte Prozesse, dass jeder weiß, was er zu tun hat und die eben dann auch messbar sein müssen. Punkt für Punkt. Das ist so.
Ja, voll. Naja. Sehr schön. Pascal, darf ich ein Schlusswort ankündigen oder was dagegen?
Aber ich finde es gut, dass du gefragt hast. Jetzt erlaube ich es dir.
Was steht auf deinem T-Shirt? Geh nochmal ein bisschen hoch, Pascal. Ah, ja.
Ah, Chief.
Ah. Sehr gut.
Da können wir ein bisschen spoilern. Das ist von der Agentur von Bastian Grimm, das T-Shirt. Das weiß ich zufällig, weil ich das auch habe. Der wird auch Experte hier sein.
Super.
Ja, den freue ich mich auch schon. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, zu welchem Thema genau, aber Pascal, das weißt du, glaube ich, ne?
Ja, es war ziemlich in der operativen Phase, weil ich mal ein sehr spannendes Feedback bekommen habe. Also ich weiß nicht, ob man Feedback dazu sagt, wenn jemand über jemand anders spricht, oder tratschen könnte man es auch sagen. Aber diejenige Person hatte mir beschrieben, dass die Art und Weise, wie die Projektmanagement machen, für ihn als Kunde einer Agentur einfach unfassbar proaktiv war. Also das war so ein... Also sonst ist es immer so, du rufst bei der Agentur an und die sagen, schauen wir mal, und was steht denn heute auf der Agenda? Und die haben praktisch das Projektmanagement übernommen, was meistens die Agenturen so an den Kunden auslagern. Und deswegen habe ich damals gesagt, ich glaube, das wäre ein super Ansprechpartner für genau diese Phase. Jetzt habe ich dann Amen wieder gesprengt. Ciao.
Sehr gut.
Dritter Versuch.
Ist, wie es ist. Ist, wie es ist. Ihr Lieben, es hat Spaß gemacht mit euch. Ich entschuldige mich nochmal für mein Setting, aber es tut mir nicht wirklich leid. Ich bin so schön im Urlaub, aber es war mir ein Fest. War super spannend für mich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gern. Hat mich gefreut, hier sein zu dürfen, und freue mich auf mehr mit euch.
Auf jeden Fall.
Einen schönen Abend und eine gute Restwoche wünsche ich.
Danke schön.
Euch auch.
Danke euch.
Ciao.
Ciao. Ciao.